der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Rolf Keck und Frederik Horn, Partner bei der Personalberatung Dr. Meyer und Partner. Lieber Rolf, lieber Frederik, bitte stellt euch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, hallo Kurt, hallo Thomas. Zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass Frederik und ich heute zu Gast sein dürfen im Automation Podcast. Ja, zu meiner Person. Ich bin kein klassischer Automatisierer, sondern habe ein geisteswissenschaftliches Studium absolviert in Zeitgeschichte, Linguistik und Amerikanistik. Mein Schwerpunkt waren internationale Beziehungen der USA zu Südostasien und China. Ich habe dann zu nachrichtendienstlichen Operationen der USA promoviert, wo es im Kern um Zielgruppenanalyse, Massenkommunikation und Geheimdienste ging. In dieser Zeit war ich dann zur Forschung in Washington und Boston und bin aber dann als klassischer Quereinsteiger seit nunmehr fast 20 Jahren in der Personalberatung für die Automatisierungstechnik tätig. Im Research gestartet als Teamleiter, wurde dann später Berater und schließlich Geschäftsführer einer mittelständischen Personalberatung. Mein Fokus ist seither die Automation mit Schwerpunkt Fabrikautomatisierung, aber auch Prozess- und Gebäudeautomatisierung und anhängige Fachbereiche wie zum Beispiel Robotik, Sensorik oder auch industrielle Kommunikation. Im Mai diesen Jahres bin ich dann mit Frederik zu Dr. Meyer und Partner gewechselt. Schwerpunkt bleibt aber Top-Führungsposition innerhalb der Automatisierungstechnik und hier sowohl Geschäftsführer oder C-Level bis hin zum mittleren Management, Bereichsleiter oder auch BU-Leiter.
Dann schließe ich mich gerne an. Ich freue mich auch, heute hier zu Gast sein zu dürfen. Frederik Horn ist mein Name, 44 Jahre, komme gebürtig aus Südwestfalen, lebe aber schon viele Jahre in Hessen, habe damals deutsches und europäisches Wirtschaftsrecht studiert, also BWL, VWL und Jura, immer mit der Zielsetzung irgendwo nicht in eine Kanzlei zu gehen, sondern in die Industrie zu gehen. Das habe ich dann auch gemacht, habe meine Diplomarbeit im Bereich Patentwesen geschrieben und bin dann bei dem großen Familienunternehmen Rittal in Herborn eingestiegen im strategischen Marketing, Business Development und durfte auch noch das letzte Jahr als Referent der Geschäftsführung Vertrieb weltweit auch im internationalen Kontext sehr wertvolle Erfahrungen sammeln, vor allem auch im Bereich der Unternehmenssteuerung. Und bin dann in die Personalberatung gewechselt, weil mich dann noch mehr als die Technik interessiert hat, wie Menschen Technik erfolgreich gestalten und zum Erfolg führen. Und bin dann in Summe 14 Jahren einer kleineren Personalberatung hier im Hessischen tätig gewesen, als Teamleiter eingestiegen, am Ende geschäftsführender Gesellschafter gewesen und habe mich dann diesen Jahres gemeinsam mit Rolf dazu entschlossen, nochmal zu neuen Ufern aufzubrechen. Und freue mich sehr, dass wir heute Einblicke geben können in die Personalberatung, speziell im Kontext Automation.
Vielen Dank. Rolf und Frederik, ihr beide seid schon länger in der Personalberatung, speziell für Stellenbesetzung in der Automation unterwegs. Aber vom Hintergrund her, BWL, Geisteswissenschaft, Historiker, was fasziniert euch an der Automation derart, dass ihr euch darauf spezialisiert habt?
Ja, an der Automatisierungstechnik fasziniert mich, dass Automation in allen wichtigen Industrien zum Einsatz kommt, vom Maschinenbau über Automotive bis hin zur Medizintechnik oder auch ganz aktuell in der Verteidigungsbranche. Und die Automatisierungstechnik liefert nach meiner Überzeugung auch Kernantworten auf viele der aktuellen Herausforderungen. Vom Fachkräftemangel über die Wettbewerbsfähigkeit des Fertigungsstandorts Deutschland. Stichworte wären dann Produktivität und Effizienz, aber auch Lohnnebenkosten. Und das ist das, was mich an der Automatisierungstechnik als solche fasziniert.
Ja, Ja, mich hat die Automatisierungstechnik eigentlich schon als Student gepackt, kann man fast sagen. Ich habe als Student in den Semesterferien in einem großen Schaltschrank-Produktionswerk in Rittershausen gearbeitet bei der Firma Rittal und habe gesehen, wie hochautomatisierte Fertigungsprozesse in Praxis aussehen und habe dann realisiert, dass das in Deutschland einfach eine Riesenbranche ist, wo es viele Hidden Champions gibt, viele Technologieführer, tolle Unternehmungen und einfach auch viele Technologien hier zusammenfließen. Und das hat mich damals begeistert und insofern war auch die Entscheidung früh getroffen, den Weg erstmal in Richtung Industrie zu gehen.
Wechseln wir mal so ein bisschen auf die emotionale Seite eures Jobs und eines Wechsels. Für die Kandidaten, die ihr im Rahmen eines Besetzungsprozesses identifiziert und begleitet, bedeutet so ein Wechsel ja immer auch, dass sie etwas Vertrautes loslassen und sich auf etwas Neues einlassen. Jetzt habt ihr beide gerade darüber berichtet, dass ihr diesen Schritt des Wechsels auch hinter euch gebracht habt und die Erfahrungen sind ja alle noch frisch. Auf was habt ihr euch eingelassen und warum habt ihr euch darauf eingelassen?
Ja, das war tatsächlich nach 14 Jahren in derselben Unternehmung auch mal wieder eine neue Erfahrung, auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen. Ich muss sagen, für mich ganz persönlich war es einfach eine tolle Erfolgsgeschichte in den 14 Jahren, ohne Vorkenntnissen der Personalberatung, von der Teamleiterrolle bis zum geschäftsführenden Gesellschafter, sich entwickeln zu dürfen, auch gemeinsam eine Unternehmung erfolgreich zu führen. Und irgendwann kommt man so an den Punkt, wo man sich fragt, what's next, wie kann es weitergehen? Und ich habe so dieses Gefühl in mir irgendwann wahrgenommen. Und man muss auch dann dazu noch ergänzen, dass auch auf der Gesellschafterebene so ein Stück weit die zukunftsfähige Struktur in der Unternehmung, wo wir zuletzt tätig waren, fehlte. Und das ist dann der Nährboden für Veränderung. Und wir haben uns dann gemeinsam, Dr. Meyer und Partner, angeschlossen, einfach weil es ein Pionier in der Personalberatung ist, die seit über 50 Jahren im deutschen Markt aktiv sind, eine ganz tiefe Verankerung auch im Mittelstand haben, wo wir uns extrem wohlfühlen und wo wir auch weiterhin unseren Fokus drauf setzen wollten und zudem auch das Dienstleistungsportfolio deutlich breiter ist. Und insofern hat sich das nach einer sehr guten Entscheidung angefühlt und ich kann auch sagen, nach knapp 4 Monaten, es fühlt sich immer noch genau richtig an. Wir haben ein tolles Team dort kennengelernt und es macht große Freude.
Ja, ich kann mich den Ausführungen von Frederik nur anschließen. Ich stand natürlich mit 53 Jahren und einer Betriebszugehörigkeit von 18 Jahren an einem Scheideweg. Mir war klar, wenn ich etwas Neues machen will, dann jetzt. Die Strukturen meines alten Arbeitgebers entsprachen dabei auch nicht mehr meinen Vorstellungen. Und was mich bei Dr. Meyer und Partner überzeugt hat, war, dass die Unternehmung eben dieses breitere Dienstleistungsportfolio bietet, neben Executive Search auch Interim Management, auch Diagnostik, auch Personalmarketing. Schlussendlich waren für mich aber sehr wertschätzende und überzeugende Gespräche mit der Geschäftsführung sowie die exzellente Reputation einfach ausschlaggebend und ich bleibe auch an neuen Ufern der Automatisierungstechnik treu, bin aber überzeugt, das war genau die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit.
Dann schon mal an dieser Stelle alles Gute, dass das weiter so positiv bleibt, wie ihr es im Moment empfindet. Ja, gehen wir über zum Thema Personalberatung an sich, Strategie und Markt in dem Bereich. Wie hat sich der Markt für Top-Level-Führungskräfte in der Automatisierungsbranche aus eurer Sicht in den letzten Jahren verändert und welche Trends seht ihr aktuell?
Also ich kann sagen, der Markt ist allgemein deutlich anspruchsvoller und volatiler geworden. Andererseits ist die Automation vom Nischen- zum Kernmarkt geworden. Früher war es eher eine Randdisziplin, heute ist es ein zentrales Element sämtlicher Industriebranchen. Und während man vor 10, 15 Jahren noch einen Großteil der Kandidaten aus klassischen Maschinenbau- und Elektrotechnikkarrieren kennengelernt hat, kommen eben heute auch Dinge dazu, wie internationales Mindset, Transformationsfähigkeit und auch technologischer Weitblick. Aktuelle Trends, würde ich sagen, die Digitalisierung und natürlich KI verändern Rollenprofile massiv, auch auf Führungsebene. Auf Seiten der Kandidaten sehe ich Trends. Einerseits Stichwort Purpose, man will mehr Sinn in dem erkennen, was man tut. und legt auch deutlich mehr Wert auf eine Unternehmenskultur, auf eine wertschätzende Unternehmenskultur, als das vielleicht früher in einer anderen Generation der Fall war.
Ja, ich würde vielleicht die Marktseite noch mal ein Stück weit ergänzen. Natürlich werden weiterhin Top-Führungskräfte gesucht, die irgendwo profitables Wachstum gestalten, sprich Topline und Bottomline erfolgreich entwickeln. Es geht aber auch sehr stark darum, internationale Potenziale zu heben, abseits vom Heimatmarkt, wo oftmals die Marktpotenziale nicht mehr allzu groß sind oder ein klarer Verdrängungswettbewerb herrscht. Es geht vor allem auch um Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Wir sehen hier eben eine Entwicklung weg vom Produktgeschäft hin zu Everything as a Service, zu dem Versuch, Subskriptionsmodelle zu entwickeln, Themen wie Predictive Maintenance zu etablieren und irgendwo datengetriebene Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das sind sicherlich Trends, die auch die nächsten Jahre weiter anhalten werden. Insofern, dafür braucht man andere Persönlichkeiten, die datengetrieben sind, die auch change-affin sind, die ein gutes Stakeholder-Management beherrschen und auch vor allem transformationale Führung können. Insofern, das ist das, was wir aktuell und auch für die kommenden Jahre sehen und erwarten.
Jetzt vertretet ihr beiden immer die Unternehmerseite. Ihr sucht etwas, ihr sucht gezielt, ihr sucht passend zu dem Unternehmen. Wenn ihr versucht, das ein bisschen zu verallgemeinern, welche besonderen Anforderungen stellen denn Automatisierungsunternehmen heute an ihre Top-Führungskräfte? Den Teil habt ihr genannt. Aber wichtig, wie unterscheiden sich denn diese Anforderungen von anderen Industrien?
Ja, das ist gar keine einfache Frage, weil ich denke, gewisse Anforderungen sind tatsächlich auch branchenübergreifend gültig. Ich würde sagen, speziell auch für die Automatisierungstechnik gilt im Moment, dass Führungskräfte einfach durch unsichere Zeiten navigieren können müssen. Das heißt, entscheiden, obwohl die Datenlage sehr unsicher ist. Das heißt vor allem auch Teams zu stärken durch, ich sag mal, Mut, durch Zuversicht und irgendwo auch eine gewisse Sicherheit zu geben entlang dieser doch etwas unklaren Ausrichtung für die kommenden Jahre und halt eben auch ganz klar den Willen, Zukunft zu gestalten, auch wenn diese Zukunft so noch nicht klar sichtbar ist. Also es sind Unternehmerpersönlichkeiten, die irgendwo eine technologische Breite mitbringen müssen. Die müssen eine Business- und auch Monetarisierungskompetenz haben und immer wichtiger wird auch das Denken in Ökosystemen und Partnernetzwerken, weil klar ist, dass die Ressourcen, die da sind, oft nicht mehr ausreichen, um die großen Herausforderungen auch der Automatisierungsbranche zu stemmen. Und dafür braucht man ein anderes Mindset. Und das sind sicherlich die Dinge, die heute für Top-Führungskräfte, speziell in unseren Branchen, von großer Bedeutung sind.
Ja, da würde ich eigentlich nur ergänzen wollen, dass innerhalb der Automatisierungstechnik das Applikationsverständnis bei Führungskräften sehr viel stärker in der Anforderung steht als in anderen Branchen, gerade weil Automatisierungstechnik eben in fast alle industriellen Branchen reinragt, wird schon auch von Führungskräften ein Applikationsverständnis für die verschiedenen Kundensegmente erwartet. Und ich denke, das ist schon hier ausgeprägter und vielleicht auch ein Merkmal der Automation.
Das klingt nach einem ganz hübschen Anforderungskatalog, so nach dem Motto, ihr sucht Breitbandgenies vom technischen Verständnis über Marktverständnis über Change. Ja, klingt sehr anspruchsvoll.
Ja, die Anforderungsprofile sind sehr lang geworden in den letzten Jahren, das ist so, ja.
Es stellt sich gerade die Frage, wie findet ihr denn solche Perlen? Also wie sucht man solche Kandidaten? Ich gehe mal davon aus, nicht aus Initiativbewerbungen bei euch.
Nein, das ist sicherlich auch der Fall. Natürlich bekommen wir auch durchaus Hinweise vom anderen Ende der Nahrungskette, den Outplacement-Beratern, die eben nicht im Auftrag der Kunden unterwegs sind, so wie wir, sondern im Auftrag von Managern Unternehmen suchen. Aber tatsächlich im Kern ist es nach wie vor eine exzellente Recherche. Wir investieren viel in Marktresearch, aber auch in einen wertschätzenden Dialog, in die wertschätzende Direktansprache, in einer Kommunikation auf Augenhöhe. Das Zweite ist natürlich, und da hilft uns diese langjährige Erfahrung, Vertrauensnetzwerke. Also bei bald 20 Jahren Erfahrung kennen wir natürlich auch schon viele Kandidaten oder Multiplikatoren, die uns zu Kandidaten führen können über persönliche Empfehlungen. Und ansonsten ist das schon auch natürlich innerhalb des Branchenverständnisses, das man hat, dann Handwerksarbeit für unsere Research-Abteilung. Und das beides spielt Hand in Hand.
Ja, ich würde den einen Punkt von Rolf einfach gerne nochmal verstärken. Am besten ist es eigentlich, man muss die passenden und richtigen Kandidaten für die Rolle gar nicht mehr identifizieren, sondern man kennt sie bereits. Und das ist eigentlich dann immer ein schönes Gefühl, wenn man ein neues Mandat erteilt bekommt und hat im Prinzip schon 3-4 Personen im Hinterkopf, die für diese Rolle eigentlich geeignet wären. Und manchmal gehen wir tatsächlich auch dann ganz ungewöhnliche Wege. Wir hatten mal in den USA eine große President-Rolle zu besetzen für ein deutsches Automatisierungsunternehmen. Und das war ein Hidden Search. Und dann haben wir uns den Markt sehr, sehr genau angeguckt, haben eine Liste an Personen zusammengestellt, die aus unserer Sicht interessant sind, um den potenziellen Kreis derer, die eingeweiht werden in die Suche, möglichst klein zu halten. Und da war eine Person, an die kam ich partout nicht ran. Und dann habe ich damals den Geschäftsführer von Phoenix Contact USA angerufen, weil ich wusste, dass der diese Person kennen muss. Und der hat dann in meinem Auftrag den Kontakt zu dieser Person hergestellt. Und natürlich muss das Ganze jetzt auch ein Happy End haben. Diese Person ist es tatsächlich auch geworden und ist bis heute als President Americas für diese Unternehmung auch erfolgreich. Also es ist auch wichtig, die Leute zu kennen, die dann die richtigen Leute kennen. Und das ist ehrlich gesagt immer auch das Spannende dann an solchen Top-Level-Searches, weil der Weg ist das Ziel und spannend ist immer, wie man zu diesem Ziel am Ende des Tages kommt.
Ihr habt jetzt darüber geredet, wie identifiziert man Kandidaten? Wie gewinnt man sie denn, dass sie sich auch darauf einlassen?
Ja, das ist tatsächlich ein Schlüsselmoment in jedem Suchprozess. Da heißt es make it or break it. Man muss sagen, man hat oft nur sehr, sehr wenig Zeit im Erstgespräch. Manchmal weniger als eine Minute, manchmal sind es nur 2 oder 3 Minuten. Das heißt, hier braucht man einen sehr professionellen Erstkontakt, der deutlich vermittelt, dass man sich mit dem Werdegang des Kandidaten auseinandergesetzt hat und auch weiß und erklären kann, warum man sich jetzt bei ihm für diese Funktion meldet. Man muss ganz klare Kompetenz vermitteln hinsichtlich der gesuchten Position, aber auch hinsichtlich des Klienten, den man repräsentiert. Man muss das Unternehmen exzellent vertreten können in den wenigen Sekunden. Und dabei sollte man empathisch, aber auch sympathisch sein. Also es geht nicht nur darum, eine Story loszulassen, sondern es heißt auch, den Gegenüber zum Reden zu bringen, ihm zuzuhören und auf ihn einzugehen. Und das muss alles in einem sehr, sehr kurzen Zeitfenster passieren. Ich erinnere mich gut, dass wir damals mal ein hochkarätiges Projekt für im Key-Account-Management für einen Top-Automatisierer hatten. Da ging es um den Kunden VW im Hintergrund. Da haben wir mit Leuten sprechen müssen, die uns gesagt haben, sie haben jetzt 10 Sekunden Zeit, um mir kurz zu erklären, warum ich ihnen überhaupt zuhören soll. Dafür muss man dann eine gute Antwort parat haben.
Genau, auch da wieder, auch natürlich in unserem Geschäft geht es darum, dass Menschen mit Menschen Geschäfte machen. Und insofern ist ein wertschätzender Dialog, so wie es Frederik eben beschrieben hat, sicherlich die Grundlage dafür, Kandidaten zu gewinnen und natürlich die Kompetenz zu signalisieren, dass man weiß, wovon man spricht, dass man das Unternehmen kennt, dass man auch die Persönlichkeiten, die dahinter stecken, kennt und deswegen auch beurteilen kann, ob es eben nicht nur aufgrund des Werdegangs, des Technologieverständnisses passt, sondern auch aufgrund der kulturellen Passung. Das entscheidet sich oftmals in den ersten Sekunden und von daher ist ein wertschätzender, kompetenter Dialog zusammengedampft auf wenige Minuten sicherlich die beste Eintrittskarte, um einen Kandidaten zu gewinnen.
Sehr spannender Einblick, vielen Dank. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen aus der Führungskräfteperspektive schauen, was sind denn die entscheidenden Faktoren, warum Top-Führungskräfte eine Position in der Automatisierung annehmen, warum sie sie auch ablehnen? Vor allen Dingen aber dann, wenn Sie Automatisierung vielleicht gar nicht so tief kennen und aus einem Digitalisierungsumfeld kommen oder Ähnlichem. Was motiviert die? Warum kommen die?
Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Da muss man sagen, da haben sich die Gesprächsinhalte in den letzten Jahren tatsächlich auch verändert. Also wenn es jemand ist, der aus der Branche kommt und sich für eine entsprechende Top-Führungsposition in der Branche interessiert, drehen sich die Themen sehr, sehr stark um die Frage der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells des Klienten. Das heißt, Unternehmen, die so ein Stück weit in der Commodity-Falle stecken, haben es sicherlich deutlich schwieriger, da überzeugen zu können, als Unternehmen, die im Grunde genommen schon eine andere geschäftliche Basis entwickelt haben und da entlang der Zukunftstrends wirklich sehr gut aufgestellt sind. Das zweite Thema, was sehr dominant ist, ist die Diskussion über die Unternehmenskultur. Das war sicherlich vor 5, 6, 7 Jahren noch nicht so prägend. Heute will der Kandidat sehr, sehr genau verstehen, welches unternehmerische Umfeld, welches kulturelle Umfeld erwartet ihn und was bedeutet das für ihn als Führungskraft. Das heißt, man muss heute als Personalberater das Unternehmen auch entlang der kulturellen Prägung wirklich gut kennen und es auch gut in Worte fassen können. Und schlussendlich geht es am Ende immer eigentlich um die Frage, welche Gestaltungsfreiheit hat ein Top-Manager tatsächlich? Und das sind eigentlich so die drei Top-Gründe, warum Kandidaten sich schlussendlich auch für ein Unternehmen entscheiden. Auf der anderen Seite, warum werden Angebote abgelehnt? Es ist sicherlich einmal das Thema Reputation im Markt. Also wenn dem Unternehmen eine schlechte Reputation vorausgeht, viele Wechsel im Top-Management irgendwo über die letzten Jahre sichtbar sind, ist es sicherlich ein deutlich schwierigeres Unterfangen, hier wirklich gute Kandidaten zu aktivieren. Sicherlich ist auch ein Punkt, gerade bei weiblichen Top-Führungskräften, mangelnde Diversität im Top-Management. Das ist leider in unserer Branche auch immer noch tatsächlich eine größere Herausforderung und führt gerade dann bei weiblichen Top-Potentials ein Stück weit zur Abwägung, will ich mich in dieses Umfeld hineinbegeben. Und tatsächlich ist auch immer noch das Thema Standort ein entscheidender Faktor, weil die Bereitschaft, wie sie vielleicht vor vielen Jahren mal da war, zu sagen, ich ziehe mit Mann und Maus mit meiner Familie um einen guten neuen Job anzufangen. Die Zeiten sind vorbei. Also heute geht es auch um die Frage, wie lässt sich das in die private Lebenswirklichkeit integrieren und wie passt es auch zu meinem Lebensmodell? Und nicht jeder Hidden Champion ist in einer großen Metropole angesiedelt. Also hier führen wir auch immer sehr spannende Diskussionen.
Ja, das sind sicherlich Herausforderungen. Ich würde noch ergänzen wollen, in Bezug auf die positiven Entscheidungen, dass viele der Automationsmittelständler noch relativ junge Unternehmen sind, die in den 80ern, 90ern oder auch 2000ern gegründet wurden und anders als traditionelle Maschinenbauer weniger in diesem Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation stecken. Das ist sicherlich nochmal ein motivierendes Element innerhalb der Automatisierungstechnik. Hinsichtlich Ablehnung von Positionen glaube ich, dass auch, ich sag mal, unklare Strategien, instabile Gesellschafterverhältnisse eine Rolle spielen können. Was mir häufiger begegnet ist, dass wenn es an Internationalisierung mangelt und auch an Investitionsbereitschaft, also diese Dinge werden abgefragt und wenn man da eben keine zufriedenstellenden Antworten aus Überzeugung liefern kann, führt das auch eher zu einer Absage.
Frederik, du hast das Thema Kultur ja als einen der Kernpunkte aufgezählt, neben Firmen, Zukunft und Entscheidungsfreiheit, Verantwortung und so. Kultur ist ja nicht einfach abzuprüfen auf beiden Seiten. Also nicht jede Firma hat intern die Kultur, die das Management darstellt. Und auch nicht jeder Mensch ist kulturell so, wie er sich selbst darstellt. Wie kann man das in einem Auswahlprozess bewerten und herausbekommen?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr entscheidende Frage, die sich eigentlich gar nicht kurz beantworten lässt. Also zum einen ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Unternehmens- und Entscheidungskultur des Kunden tatsächlich gut kennt. Das heißt, dass man idealerweise für eine solche Position nicht in der allerersten Zusammenarbeit miteinander tätig ist, sondern das Unternehmen schon einige Jahre kennt, beziehungsweise schon aus dem Markt heraus eine längere Zeit begleitet hat. Es ist dann wichtig, diese Entscheiderstrukturen zu kennen. Wie sehen die Familienstränge im Hintergrund aus, wenn es um Familienunternehmen geht? Was hat das Unternehmen erfolgreich gemacht in den vergangenen Jahren? Wie haben sich mittleres Management irgendwo auch im Kontext der Entwicklung der letzten Jahre schon profilieren können? Also man muss wirklich ein breites Bild generieren. Und dann heißt es natürlich auf der anderen Seite, bei der Auswahl der Zielfirmen in der Suchstrategie von Anfang an auch den richtigen Fokus zu setzen. Und da kann man zum Beispiel festhalten, dass wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, wenn wir im Ausland Führungspositionen suchen, Geschäftsführer für Tochterunternehmen, deutscher Unternehmen, dass wir zum Beispiel ausschließlich in europäischen beziehungsweise westlich orientierten Zielfirmen suchen, um dort von vornherein auf einen unternehmenskulturellen Kontext zu treffen, der doch sehr vergleichbar ist zu dem, was wir hier bei unserem Kunden vorfinden. Andersrum gesprochen, man sollte dann eher nicht bei japanischen Unternehmen im Ausland ansprechen oder auch rein amerikanischen Corporates, die einfach ein ganz anderes Management und Entscheidungsverhalten mitbringen, das oftmals eigentlich nicht mit deutschen Unternehmungen kompatibel ist.
Ja, ich würde auch ergänzen wollen, also die kulturelle Passung ist extrem wichtig. Also ein brillanter Lebenslauf nützt nichts, wenn es menschlich und kulturell nicht passt. Und wir prüfen das natürlich ganz klassisch über tiefgehende Interviews, wo wir auf das Thema kulturelle Passung auch achten, indem wir ganz gezielt nach Werten, einem Führungsverständnis, Umgang mit Konflikten, aber auch Wechselmotivationen eben fragen. Wir holen Referenzen aus dem direkten Umfeld ein, natürlich immer mit Einverständnis der Kandidaten. Die DSGVO lässt grüßen. Es geht auch um eine Kalibrierung mit dem Kunden, also irgendwo gezielt mit Führungskräften des Kunden zu sprechen, um Kultur auch ein Stück weit live zu erleben und eben nicht nur mit dem Hiring Manager zu sprechen. Und ganz zuletzt kommt da auch unsere Sparte Personaldiagnostik ins Spiel. Wir verfahren da nach dem Hogan Assessment, wo wir dann nochmal einen objektivierten Eindruck hinsichtlich auch kultureller Passung geben können.
Übrigens ist es manchmal auch ganz spannend, dass man oder dass der Auftraggeber ganz bewusst jemanden sucht, der entgegen der herrschenden Unternehmenskultur eine Prägung mitbringen soll. Das haben wir gar nicht so selten erlebt, gerade wenn es größere Familienunternehmen sind mit langer Tradition, will man manche Harmonie auch ein Stück weit stören durch gezielte andere Charaktere, die eine völlig andere kulturelle Prägung mitbringen, ein anderes Entscheidungsverhalten mitbringen, vielleicht auch eine andere Konsequenz mitbringen, so nach dem Motto, rather ask for excuse than permission. Und da haben wir einige ganz interessante Besetzungen machen können, die auch dann tolle Ergebnisse zur Folge hatten. Also manchmal sucht man auch einen Kontrapunkt zu einer dominierenden Unternehmenskultur, auch sehr spannend.
Ihr hattet beide vorhin auch von dem handwerklichen Charakter eurer Tätigkeit gesprochen. Da stellt sich natürlich die Frage, was sind denn typische, vielleicht auch handwerkliche Fehler, die Automatisierungsunternehmen beim Besetzen von Schlüsselpositionen machen und wie lassen sich diese handwerklichen Fehler denn vermeiden?
Ja, da gibt es sicherlich einige, die man über die Jahre auch kennenlernen durfte, manchmal auch mit schmerzhaften Erfahrungen. Also sicherlich ist ein Klassiker, dass bei der Stellenbesetzung sich zu stark am Vorgänger orientiert wird. Also dieses Copy-Paste-Denken, wir brauchen so jemand wie den, den wir schon hatten, funktioniert grundsätzlich nicht und ist oft auch eine Hürde dann im Auswahlprozess, weil immer ein latenter Benchmark im Hintergrund vorhanden ist, den eigentlich kein Kandidat erreichen kann. Jeder ist einzigartig und auf seine Weise auch anders. Also das wäre so ein Klassiker. Weiterhin übersteigerte Erwartungshaltung an neue Kandidaten, die ins Unternehmen kommen. Auch so ein typischer Fall. Man erwartet im Grunde genommen in kürzester Zeit tiefgreifende Veränderungen. Man überlässt der Person keine Zeit, sich in die neuen Strukturen, auch die Kultur einzufinden. Das ist auch so ein typischer Fall, wo man dann mitunter nach 3-4 Monaten zur Erkenntnis kommt, er passt doch nicht ins Unternehmen. Dagegen ist tatsächlich schwer anzugehen. Ein weiterer Punkt ist, wenn man von vornherein nicht volle Transparenz schenkt über die Situation des Unternehmens, über die Aufgabenstellung und über die Erwartungshaltung, sondern der Kandidat, die Kandidatin kommt ins Unternehmen und stellt dann fest, die Sachlage stellt sich ganz anders dar, als sie eigentlich kommuniziert worden ist. Das führt dann leider mitunter eben auch zu recht schnellen Trennungsprozessen. Also hier der klare Rat, von Anfang an zumindest in dosierten Schritten rein Wein einschenken, klar und offen über die Situation im Unternehmen sprechen und auch die Erwartungshaltung von Geschäftsführung und Gesellschaftern. Und vielleicht ein letztes noch, in Change-Projekten ist es natürlich eminent wichtig, dass die Rückendeckung von Gesellschaftern und auch Top-Management vorhanden sind. Wenn dann ein Unternehmer, beziehungsweise ein Kandidat ins Unternehmen kommt, der diesen Auftrag für sich umsetzt und dann aber spürt, im Grunde genommen besteht keine echte Veränderungsbereitschaft und die Rückendeckung ist eben nicht vorhanden, führt es in der Regel auch zu einer relativ zeitnahen Trennung. Also hier ist schon auch die Frage, wollt ihr wirklich, was ihr gesagt habt? Und das spürt man dann relativ schnell auch aus Kandidatenperspektive in den ersten Wochen und Monaten.
Da würde ich vielleicht noch ergänzen wollen, ein häufiger Fehler ist auch eine Überfokussierung auf technologische Kompetenz. Also wenn es dann tatsächlich mal um einen Vertriebsleiter geht, dann muss man als Personalberater schon auch fragen, warum muss das unbedingt ein Ingenieur sein? Wenn wir über Vertrieb reden, über die Notwendigkeit, Vertrieb zu verändern, neu zu denken, dann sind das ja erstmal keine klassischen Ingenieurdisziplinen und hier versagt man sich einfach auch Potenziale am Markt, wenn man von vornherein die Kaufleute, die gegebenenfalls ja auch ganz erfolgreich sein können, in marktnahen Führungsfunktionen innerhalb der Automatisierungstechnik ausklammert. Und ich würde da nochmal den Aspekt aufgreifen wollen, den Frederik in der Frage zuvor aufgegriffen hat, dass doch viele Mittelständler eben nicht in den urbanen Ballungsräumen ihren Sitz haben. Also es begegnet uns schon sehr oft auch die Erwartungshaltung, selbst auf Geschäftsführungsebene doch einen Tag Homeoffice mittlerweile mal haben zu können. Das ist einfach ein Riesenbeschleuniger in den Suchprozessen, wenn man weiß, auch ein Tag Homeoffice ist für eine Top-Führungskraft möglich, natürlich immer nach den betrieblichen Erfordernissen. Aber wir haben dann ganz große Schwierigkeiten, wenn unsere Kunden landschaftlich perfekt und reizvoll lokalisiert sind. Es führt aber keinerlei öffentlicher Nahverkehr dorthin, auch keine Autobahn. Und es wird dann eben erwartet, dass man 5 Tage bis Freitagabend 22 Uhr vor Ort ist. Also da etwas mehr Flexibilität auch bei den Führungspositionen spart jede Menge Zeit.
Ihr habt am Anfang gesagt, dass technologisches Wissen, Branchenwissen wichtig ist. Jetzt habt ihr gerade gesagt, hängt vom Job ab, für einen Vertriebsmensch vielleicht nicht. Wie seht ihr generell die Anforderungen an Top-Level-Führungskräfte, sich in der Technologie, in KI, in Robotik, in Software, in Digitalisierung auszukennen?
Also das spielt schon eine wachsende Rolle. Aber um mal hier wie ein Anwalt zu antworten, es kommt drauf an und zwar auf die Ebene, für die man rekrutiert.
Ja, es ist einfach sehr stark funktionsabhängig. Also die klassischen Rollen Chief Technology Officer oder CDO, das sind natürlich Funktionen, die als Architekten der technischen und digitalen Roadmap des Unternehmens einfach extrem technologieaffin und auch breit technologisch informiert sein müssen. Hier geht es um Fragen wie Cybersecurity, Plattformökonomien, Datenstrategien. Also hier muss man wirklich mit den aktuellen Entwicklungen mitkoppeln und vor allem auch einschätzen können, welche Technologien haben Relevanz fürs Unternehmen und wie sieht die Lösung aus. Einen steigenden Stellenwert hat es in den Vertriebs- und Marketingfunktionen, CSO, CMO. Wir sehen halt hier durch die starke Digitalisierung in Vertrieb und Marketing einfach ganz neue Anforderungen in den letzten Jahren. dass man auch in solchen Funktionen die Digital Customer Journey sehr, sehr gut verstehen muss. Es geht um die Fragen digitale Lead-Generierung, wie kommen wir zu interessanten Sales-Leads, über welche Kanäle müssen und können wir das gestalten und was sind die Anforderungen auch im Bereich der Marketing-Automatisierung bis hin zu den Fragen des Pricings im digitalen Raum, was ja kein starres Pricing darstellt, sondern dann deutlich volatiler und auch entlang verschiedenster Parameter immer wieder neu justiert werden muss. Also hier sehen wir ganz neue Anforderungen und das schlägt sich deutlich in den Profilen wieder. In der Funktion zum Beispiel als Chief Operations Officer geht es dann eher um ein gutes Verständnis über digitale End-to-End-Prozesse. Also ich sag mal, wie kriege ich die Daten aus der Maschine bis ins ERP und wie kann ich idealerweise den Kundenauftrag über einen Produktkonfigurator direkt ohne manuelles Handling wiederum in die Maschine einsteuern. Also das sind halt Themen, die muss man verstehen. Da hat man in der Regel aber eigentlich Experten auch im Team, die das dann auch operativ umsetzen können. Also insofern, wie Rolf schon sagt, sehr, sehr funktionsabhängig, aber definitiv Tendenz, technologisches Wissen wird immer wichtiger.
Ja, und insgesamt gesehen kann man auch schon funktionsübergreifend festhalten. Wer heute als Führungskraft in der Automatisierungstechnik nicht ein gewisses Grundverständnis für Themen wie IIoT, KI oder datengetriebene Geschäftsmodelle hat, der wird als Manager sehr, sehr schnell an seine Grenzen stoßen. Also dieses Grundverständnis, was auch ein Geschäftsführer braucht, ist nötig. Sicherlich kein Deep Dive, aber das ist schon funktionsübergreifend ein Merkmal der Automatisierungstechnik.
Jetzt haben wir gerade eben ja mehr über die technisch-technologischen Inhalte und Auswirkungen der digitalen Transformation gesprochen. Digitale Transformation hat ja aber auch eine Auswirkung auf Führung oder Neudeutsch Leadership. Welcher Anspruch ist denn da heute vorhanden, auch das Führungsverhalten in der Automatisierung entsprechend anzupassen?
Ja, Führung wird heute generell teamorientierter und kommunikativer. Man hat es auch mit einer anderen Generation mittlerweile zu tun, einer nachwachsenden Führungsgeneration, wo es eben nicht mehr nur um Know-how geht, sondern darum, digitale Talente auch zu führen, Teams zu moderieren und zu fördern. Es geht um die Themen dezentrale Führung. Unsere Kunden haben meistens eine gewisse internationalisierte Struktur. Und wenn man als klassischer Standortentwicklungsleiter bisher vielleicht sein Team vor Ort im Schwarzwald hatte, dann hat man jetzt eben Entwicklungsteams in China, in Indien, am Standort und in den USA und bearbeitet gemeinsam Projekte nach dem Follow-the-Sun-Prinzip. Und das erfordert natürlich auch wieder andere Führungsqualitäten, die einerseits aus der neuen Struktur geboren werden, andererseits aber auch eine Erwartungshaltung und Notwendigkeit durch die neue nachkommende Generation bedeuten. Und insofern würde ich heute die veränderte Führungskraft eher als jemand sehen, der sich auf Coaching und Enablement konzentriert. Auch da wieder, wenn man an die Gen Z denkt, das sind ja die Führungskräfte von, wenn sie es nicht heute schon in der Startup-Szene sind, dann die Führungskräfte von morgen. Da herrschen auch entsprechende Erwartungshaltungen und darauf muss man sich als Führungskraft einlassen, sonst wird man in Zukunft da nicht mehr erfolgreich sein.
Ja, also definitiv reicht technische Führung für sich genommen nicht mehr aus. Und ich hatte es eingangs auch schon gesagt, navigieren durch unsichere Zeiten ist sicherlich ein Kernmerkmal von Führungskräften, auch in Zeiten wie diesen, speziell auch in der Automatisierung. Und das heißt, Führungskräfte sollten irgendwo da einen Track Record mitbringen, wenn es um Kulturveränderung geht, auch um die Frage, wie Silos in Unternehmen ein Stück weit aufgebrochen werden konnten und wie man das zusammenführt. Und vor allem auch Konsequenz im Entscheidungsverhalten ist wichtig. Also es geht nicht nur darum, zu entscheiden, sondern auch zu Entscheidungen zu stehen, diese durchzuhalten, aber auch im Zweifel nochmal auf den Prüfstand zu stellen, weil sich veränderte Rahmenbedingungen eingestellt haben. Und man muss sagen, dass die Zeiten einfach sehr, sehr dynamisch und sehr, sehr schnell geworden sind. Das heißt, man benötigt von Führungskräften heute auch ein schnelleres Entscheidungsverhalten, was vielleicht auch ein Stück weit fehlerbehaftet sein kann. Es ist aber noch viel, viel besser, als keine Entscheidung zu treffen, weil das im Grunde genommen den Worst Case bedeutet. Also ein Stück weit Mut ist sicherlich auch ein Schlüsselkriterium heute an Führung, genau in diesen Zeiten trotzdem voranzugehen.
Ihr habt schon ein paar Beispiele, Kriterien genannt, wie eine Firma sich attraktiv machen kann für die Bewerber. Was ratet ihr denn zu einem mittelständischen Automatisierungsunternehmen in landschaftlich schöner Lage im Wettbewerb um Führungskräfte gegen die Konzerne und auf der anderen Seite gegen die doch sehr dynamischen Start-ups zu bestehen?
Also das ist ehrlich gesagt eines meiner Lieblingsthemen, weil es natürlich permanent in der Diskussion mit guten Kandidaten eine wichtige Rolle spielt. Ich finde, da hat der Mittelstand wirklich einiges im Köcher, was man hier auch, wenn man den Kunden sehr, sehr gut repräsentiert im Markt, auch vorzeigen kann. Also zum einen sind Mittelständler, für die wir arbeiten, immer sehr, sehr nachhaltig und langfristig in ihrem Denken und auch in ihrer Strategie. Also keine harte Quartalsorientierung, auch mal die Fähigkeit, eine Entscheidung durchhalten zu können, auch wenn es mal ruppig ist, und einfach hier den Weg konsequent gehen zu können. Das wird oft flankiert durch eine starke Eigenkapitalquote. Das kann man Startups oftmals nicht unbedingt nachsagen. Also auch hier die Fähigkeit, Wachstum aus den eigenen Mitteln auch finanzieren zu können, nicht von Banken und Investoren abhängig zu sein, was einfach andere Entscheidungen ermöglicht. Aber, und das wird auch zunehmend wichtig, der Mittelstand muss eben auch seine Transformationsfähigkeit aufzeigen können. Und das ist dann schon auch Bestandteil wiederum der Diskussion. Das braucht man bei Startups sicherlich weniger diskutieren. Bei den Konzernen ist das auch ein Stück weit schon wieder mehr ein Thema. Aber diese Bereitschaft von Top-Management und Gesellschaftern, tatsächlich sich auch in diesen veränderten Rahmenbedingungen neu zu positionieren und die eigene Position auch in Frage stellen zu dürfen, das ist extrem wichtig. Und wenn wir das auch noch mit positiv bescheiden können, hat der Mittelstand wirklich viele Asse im Ärmel, auch die besten Kandidaten für seine Mission gewinnen zu können.
Ja, und ergänzend dazu bin ich der Meinung, man sollte in einem Hiring-Prozess auch Karrierewege schon transparent machen, also ganz konkret Perspektiven und Karriereentwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. Das findet leider nicht immer statt, und auch ein professionelles Recruiting auf Augenhöhe. Ein beliebter Satz, wenn man es mit einem etwas älteren Inhaber bei einem Mittelständler mal zu tun hat, sind solche Fragen wie: Warum wollen Sie denn unbedingt zu uns? Das sollte man dann eben vielleicht mal aus einer anderen Perspektive beleuchten und sich eher Gedanken machen: Was kann ich dem Bewerber als USP kommunizieren, welche konkreten Karrierechancen hat er bei uns, und das Ganze eben auch auf Augenhöhe zu kommunizieren, denn der Wettbewerb steht in den Startlöchern.
Bleiben wir noch einen Moment bei den Zukunftsthemen. Wo seht ihr denn die größten Herausforderungen, im Gegenzug natürlich aber auch die größten Chancen für das Top-Level-Recruiting in der Automatisierung in den nächsten 5 Jahren? Wohin entwickelt sich das Ganze?
Also eine Herausforderung nicht nur für die Automatisierungstechnik, sondern für fast alle Unternehmen ist der demografische Wandel. Immer mehr Babyboomer gehen in Rente, wodurch da natürlich ein gewisser Bedarf da ist. Es gibt andererseits immer weniger Kandidaten für diese Position, und insofern ist die Demografie sicherlich eine Kernherausforderung. Das zweite ist, dass immer mehr Führungskräfte seit der Corona-Pandemie sich sehr genau überlegen, ob sie in eine Probezeit gehen aus einem gesicherten Anstellungsverhältnis heraus oder eher nach dem Motto-Verfahren Play it safe. Insofern merken wir da schon Veränderungen, die vor allen Dingen in den letzten 5 Jahren um sich gegriffen haben. Und es ist schon auch eine Herausforderung, diese hybriden Profile zu finden, die eben Elektronik, Mechanik und Software verstehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die weichen Faktoren mitbringen wie Internationalität und interkulturelles Verständnis. Das sind sicherlich Herausforderungen, die in den nächsten Jahren bleiben werden. Und Chancen ergeben sich sicherlich dadurch auch, wenn man für gewisse Rollen auf Rückkehrer aus dem Ausland setzt. Man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein. Wenn jemand 20 Jahre in China Führungskraft war, dann muss man sehr genau prüfen, ob das, jetzt bin ich wieder beim Schwarzwald, übertragbar ist oder ob das vielleicht auch nicht funktioniert. Aber da gibt es auch Chancen. Man sollte da nicht alle über einen Kamm scheren. Und insofern glaube ich, der Blick über den Tellerrand dort ist durchaus eine Chance, um Positionen zu füllen.
Ja, und ich denke, auch für Personalberatung ergeben sich da doch auch einige Herausforderungen im Top-Level-Recruiting in den nächsten Jahren. Man alle sprechen über künstliche Intelligenz und wie wir das auch in unserem Kontext nutzen können. Einerseits sind wir da mit einer recht performanten Software, die eben auch mit KI-Algorithmen arbeitet, schon wirklich deutlich weiter als in den vergangenen Jahren. Und davon profitieren wir auch. Auf der anderen Seite wird die zunehmende Automatisierung des Erstkontakts aber auch, glaube ich, zu einer zunehmenden Ablehnung dieser Kontaktversuche führen, sodass es, glaube ich, dann immer mehr darauf ankommt, dass man als Personalberater den Zugang zu einem Kandidaten erarbeiten kann oder idealerweise schon hat. Also wir hören nicht selten, Herr Horn, normalerweise spreche ich nicht mit Personalberatern, da wir uns aber schon seit vielen Jahren kennen, höre ich Ihnen jetzt mal zu. Und ich glaube, das wird weiterhin einen größeren Unterschied machen. Das heißt, der Zugang zu Top-Kandidaten und die Fähigkeit, solche Kandidaten in einem Erstgespräch zu überzeugen, zu interessieren und den Kunden wirklich exzellent zu repräsentieren, das ist eine Funktion, die wird immer wichtiger, wird aber im Kontext dieser ganzen KI-Diskussion eigentlich immer vergessen, was uns ehrlich gesagt nicht stört, weil wir glauben, dass wir da den richtigen Einblick haben an der Stelle. Aber das wird für die nächsten Jahre sicherlich noch spannend werden.
Das sind schon tolle Hinweise darauf, wie sich eure Rolle in der nächsten Zeit auch weiterentwickeln wird. Ein bisschen mehr als persönliche Frage formuliert. Was gibt's denn noch, was ihr heute schon erkennen könnt, wie sich eure persönliche Rolle in der Personalberatung in den nächsten 10 Jahren verändern wird?
Ja, auch spannend. Also ich sag mal so, ich kann für mich sagen, ich bin da am erfolgreichsten und mir macht es da am meisten Spaß, wo ich tatsächlich nicht nur als Dienstleister tätig werden darf, sondern als Businesspartner des Kunden einbezogen bin. Das heißt, ich kenne nicht nur den Kunden gut, ich kenne auch seine Strategie nach vorne. Ich kann ein Stück weit auch seine personellen Bedarfe antizipieren und kann mitdenken, und zwar auch unabhängig von einem konkreten Mandat. Das eröffnet mitunter extrem interessante Chancen im Sinne eines Value-Add-Gedankens, wie man interessante Kontakte und Persönlichkeiten auch mit Unternehmen und Kunden zusammenführen kann. Spannend wird es auch immer dann, wenn man selber mehr sieht, als der Kunde selbst erkennt und dann auch ein Stück weit out of the box denken kann und manchmal auch mit vielleicht auf den ersten Blick eigenartigen Ideen kommt, die aber vielleicht einen gewissen Charme beinhalten. Und das ist dann immer eine besondere Freude, auch mal abseits sozusagen der Anforderungen hier Empfehlungen auszusprechen, was natürlich nicht immer erfolgreich ist, aber manchmal ganz, ganz tolle Resultate nach sich zieht. Und ich glaube, der Personalberater der Zukunft muss einfach auf Ballhöhe mit seinem Kunden sein, mit seinen Märkten, mit den Technologiesegmenten. Das ist eine permanente Challenge. Sehen viele Kunden, Unternehmen gar nicht, was da eigentlich drinsteckt, um das dann nachher erfolgreich machen zu können. Wenn man in 3 Minuten dann Zeit hat, mit einem Top-Kandidaten einen Erstkontakt aufzubauen, da steckt viel Vorbereitung drin, aber das ist, glaube ich, das, was vielleicht auch dann die Spreu vom Weizen trennt. Und ich sag mal, ich würde mich freuen, wenn ich irgendwann sagen darf, dass die Namen Keck und Horn im Markt so bekannt sind, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen müssen. Also ich glaube, dann hätten wir unser Ziel erreicht.
Ja, das sehe ich natürlich ganz genauso. Im Kern denke ich, wird es wichtig sein, strategischer Partner der Unternehmer zu sein und eben nicht nur Kandidatenlieferant. Also tatsächlich in diese Dinge wie Organisationsentwicklung, Nachfolgeplanung, strategische Entwicklung früh eingebunden zu sein, Bedarfe zu verstehen, gegebenenfalls zu antizipieren und wirklich auf Augenhöhe mit den Kunden im strategischen Personalbedarf bei Führungskräften zusammenzuarbeiten. Da spielt natürlich KI und Analytics eine gewisse Rolle, aber im Endeffekt würde ich meinen, bleibt das persönliche Vertrauensverhältnis absolut entscheidend.
Vielleicht mal eine ganz freche Frage. Gibt es eigentlich auch mal Mandate, die ihr ablehnt, weil ihr sagt, also mit euren Vorstellungen und eurer landschaftlich schönen Lage, vergesst es einfach?
Ja, das kommt regelmäßig vor, ehrlich gesagt. Ich meine, man hat sich natürlich über die vielen Jahre auch einen gewissen Scope erarbeitet und hat auch für sich gewisse Entscheidungen getroffen, wo bringe ich einen echten Mehrwert und wo gibt es vielleicht aber auch andere Kollegen, die da besser geeignet sind. Und insofern kommt schon regelmäßig vor, dass wir dann auch mal eine Mandatschance ablehnen, das aber auch gut begründen, auch immer sehr wertschätzend dabei sind und idealerweise dann einen Kollegen ins Boot holen, der eben dann viel besser für diese Position und Suche geeignet ist.
Ja, und sich auch die Positionen angucken, um dann jetzt mal vielleicht zumindest mal ein bisschen so zu klingen wie ein Ingenieur, dann am Anfang eines Mandats auch oder eines potenziellen Mandats eine Machbarkeitsanalyse zu machen und wirklich einschätzen zu können, ist das umsetzbar im Dreieck Qualität-Zeit-Kosten, dass man wirklich hier zum Erfolg kommen kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann eben aber nicht unter dem gegebenenfalls unter Umsatzdruck einzuknicken, sondern tatsächlich dann auch den Mut zu haben, zu sagen, dass man hier eben nicht der richtige Partner ist.
Ja, man hat ja immer Wünsche im Leben. Und wenn eine nette Fee vorbeifliegen würde und sagen würde, ihr habt drei Wünsche für die Top-Level-Automatisierungs-Recruiting-Bereich. Was würdet ihr der Fee sagen? Wobei, Fees haben immer wenig Zeit. Also versucht es knapp zu machen.
Also ich sag mal so, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass alle Unternehmen verstehen, dass richtig gute Personalberater einen echten Mehrwert bringen können. Viele haben das verstanden, noch nicht alle, aber das wäre toll, weil es ändert einfach den Blick auch auf unsere Dienstleistung. Zum Zweiten würde ich mich wirklich freuen für die 3-4 Unternehmen, für die ich sehr, sehr gerne noch arbeiten würde, die noch keine Kunden sind, tatsächlich meine erste Projektchance zu bekommen, um dann beweisen zu können, dass man es wirklich richtig gut lösen kann. Das wäre klasse. Und vielleicht zuletzt etwas, was uns immer wieder auch Schmerzen bereitet, dass wir eigentlich viel zu wenig weibliche Führungskräfte in unserer Branche antreffen. Der Bedarf auf Kundenseite ist absolut vorhanden. Wir werden auch immer wieder ganz gezielt gebeten, doch weibliche Kandidaten auch an den Tisch zu bringen. Wir können sie nur nicht kreieren. Und wenn sie nicht da sind, ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Also wenn die gute Fee hier noch was tun könnte, wären wir wirklich happy.
Ich würde mir erstens wünschen, dass potenzielle Kandidaten ad hoc die Chance erkennen für ihre Karriere, die wir ihnen bieten können. Ich würde mir zweitens wünschen, dass Kunden uns, da sind wir wieder bei dem letzten Punkt, tatsächlich in strategische Personalthemen früher einbinden. Und ich würde mir vielleicht auch aus aktuellem Anlass wünschen, dass die Politik bessere Rahmenbedingungen schafft, um das Unternehmen leichter und schneller Fach- und Führungskräfte aus dem Ausland gewinnen und integrieren können.
Ja, vielen Dank. Gibt es noch andere Themen, die ihr ansprechen würdet gerne, die wir nicht angesprochen haben?
Ich würde vielleicht einfach noch ein persönliches Statement machen, was vielleicht auch dann dein Bild, Thomas, von Personalberatung vielleicht auch noch mal ein bisschen in ein etwas anderes Licht rücken kann. Also mir macht es wirklich am meisten Freude und es löst die größten Glücksgefühle aus, wenn Kandidaten, die man selbst zu einem Kunden erfolgreich vermittelt hat, dort einen echt super Job machen, die da zunehmend Verantwortung übernehmen, Karriere machen, nachhaltig erfolgreich sind über viele Jahre. Das begleiten wir und tracken wir dann. Und dann selbst zum Kunden werden, der wiederum dann mit einem auch in der Auswahl weiterer Führungskräfte tätig ist. Und bei manchen hat sich daraus wirklich auch eine Freundschaft über viele Jahre ergeben. Und wenn das passiert, dann ist das für mich persönlich wirklich das i-Tüpfelchen. Also das vielleicht nochmal so als persönliches Statement. Da steckt viel Herzblut drin und dann macht es am meisten Spaß, wenn es so läuft, wie ich es gerade beschrieben habe.
Ja, dem habe ich ehrlich gesagt nichts hinzuzufügen. Das sehe ich ganz genauso.
Damit sind wir dann auch am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche drei Schlüsselbotschaften möchtet ihr unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss noch mit auf den Weg geben?
Ja, also zum einen Unternehmer und HR-Verantwortliche sollten ein Vertrauensverhältnis zum Personalberater zulassen, damit dieser mitdenken kann, den Bedarf genau versteht oder ihn bestenfalls sogar antizipiert. Als zweites, Unternehmer und HR-Manager sollten offen und neugierig bleiben für Kandidaten, die nicht den klassischen, im klassischen Sinne den Anforderungsprofilen entsprechen. Da lohnt sich der Blick über den Tellerrand wirklich oftmals. Und als drittes Unternehmen und sollten Kandidaten, ich denke, immer versuchen, konkrete Karriereentwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven aufzuzeigen und dabei auch nicht vergessen, und das wird für die nachwachsende Generation einfach wichtiger, den Sinn beziehungsweise auch den gesamtgesellschaftlichen Beitrag herauszustellen, den das Unternehmen leistet, und genau darauf legen kommende Generationen großen Wert.
Ja, auch da kann ich mich, Rolf, nur anschließen und sagen, die Kosten einer Fehlbesetzung sind sehr, sehr hoch. Und ein sehr, sehr guter, professionell gestalteter Auswahlprozess birgt sehr, sehr gute Möglichkeiten, diese Risiken deutlich zu minimieren. Und an der Stelle stehen wir mit unserer Dienstleistung und unserem Know-how parat. Ich denke, das ist noch ein gutes Takeaway.
Vielen Dank, Rolf und Frederik.
Vielen Dank euch für die Einladung.
Sehr gerne, vielen Dank.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.